Demi. Der Radio 1 Radio Day zu den Nullerjahren.
Weiter geht's mit ökonomischem Remi Demi. Wir sind in den Nullerjahren und beschäftigen uns mit der Ökonomie dieser Dekade. Vom Krankenmann Europas über den Euro zur Weltfinanzkrise. 1999 verlieh das britische Wirtschaftsblatt Economist Deutschland den wenig schmeichelhaften Titel Kranker Mann Europas. Das Land litt damals unter hoher Arbeitslosigkeit und schwachem Wachstum und auch noch an den Folgen der Wiedervereinigung eine Dekade zuvor. 2002 wurde dann der Euro eingeführt und zuvor hatte die Bundesrepublik von niedrigen Zinsen profitiert, dank der hohen Glaubwürdigkeit der Bundesbank, die die geliebte D-Mark ausgegeben hatte. Mit der Europäischen Zentralbank aber, der EZB, hatten nun auch Weichwährungsländer Zugang zu ähnlich niedrigen Zinsen, was deren Wachstum zwar befeuerte, aber Deutschland weiterhin an der Flaute steckte. Mitte des Jahrzehnts erholte sich Deutschland dann wirtschaftlich etwas, allerdings nur bis zum Crescendo der Weltfinanzkrise. Der 15. September 2008 markierte dabei den Höhepunkt. Die US-Großbank Lehman Brothers meldete Insolvenz an. Im Folgejahr dann brach die Wirtschaft in Deutschland so stark ein wie nie zuvor in ihrer Geschichte und schrumpfte erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg um 5%. Das war im Schweinsgalopp die Zeit von 2000 bis 2009, eine Dekade der finanziellen Unsicherheit. Miterlebt hat sie natürlich in vollen Zügen, aber mit Sicherheit nicht genauso genossen, der Ökonom und Professor Dr. Klaus Adam. Er war in diesen Jahren unter anderem bei der Europäischen Zentralbank tätig und wechselte gegen Ende des Jahrzehnts dann in seine heutige Profession als Professor für Volkswirtschaftslehre an der Uni Mannheim. Und damit erstmal guten Morgen und frohe Ostern, Herr Adam.
Ja, guten Morgen, Ihnen auch frohe Ostern.
Sie waren in der Kammer des Schreckens. Wie haben Sie es überlebt?
Sehr gut. Also in der EZB war man ja, hatte man zumindest kein Arbeitsplatzrisiko, aber natürlich war der Druck im Kessel hoch. Die Finanzkrise, die Einführung des Euros, das waren alles sehr schwierige Momente, auch für die EZB.
Wie waren Sie eigentlich privat drauf? Waren Sie auch wirtschaftlich geschwächt, weil Sie die Volksaktie Telekom gekauft hatten, die dann fabulös abgestürzt ist von über 100? Ich glaube, auf 2001 dann waren es noch unter 10 Euro, was nachhaltig ja angeblich die Skepsis der Bundesbürger begründet haben soll, einfach ihre Altersvorsorge nicht über Aktien vorzunehmen. Waren Sie eingedeckt?
Nein, ich hatte damals noch keine großen Ersparnisse, weil mein Berufsleben fing da erst an. Ich hatte bis kurz davor promoviert im Jahr 2002 und habe deshalb zum Glück diesen Aktiencrash verpasst. Aber Sie haben natürlich recht, das war nicht gut fürs Aktiensparen in Deutschland.
Dann kam gleich das nächste Momentum, damals noch hoffnungsvoll vom Kanzler angekündigt.
Es gibt wenige Entscheidungen der jüngeren deutschen Geschichte, die im Bereich der Politik und der Gesellschaft so intensiv diskutiert wurden wie das Thema der Wirtschafts- und Währungsunion. Ich bin sicher, dass die Zustimmung zum Euro genau wie seinerzeit die Zustimmung zur D-Mark so sein wird, noch schon in wenigen Jahren, dass die meisten sich gar nicht mehr vorstellen können, dass es einmal anders war.
Sagte Helmut Kohl. Hat er recht behalten und war das absehbar?
Nun gut, der Euro hat natürlich viele Vorteile gehabt. Man musste nicht mehr umtauschen, man konnte überall mit dem Euro bezahlen. Es hatte natürlich auch gleich zu Anfang etwas geruckelt. Viele Unternehmer, die eben umstellten auf die neue Währung, haben dann zeitgleich Preisanpassungen vorgenommen. Und so wurde dann schnell der Euro als Teuro gebrandmarkt, obwohl eigentlich das jetzt nicht unbedingt was mit der Einführung des Euro per se zu tun hatte.
Gab es denn aus Ihrer Sicht vermeidbare Fehler, die man bei der Einführung des Euros gemacht hat? Oder ist das insgesamt aus Ihrer Sicht, damit wir mal einen Haken dran machen können, an dieses doch sehr komplexe Jahrzehnt genau die richtige Entscheidung?
Der Euro ist also sehr professionell eingeführt worden. Da gab es gar keine größeren Schwierigkeiten. Dass die Privaten sich irgendwie die neuen Menükarten, die sie drucken mussten, zunutze machten, um eine vielleicht sowieso vorgesehene Preisanpassung vorzunehmen oder vielleicht sogar vorzuziehen, da kann man ihnen ja keinen Strick draus drehen.
Die Dotcom-Blase war ja eigentlich nur der Anfang. Der eigentliche wirtschaftliche Systembruch kam ja 2007, 2008. Unter anderem eben auch, wir erinnern uns vage, weil deutsche Banken so viel Geld hatten, dass sie es in Amerika quasi verklappt haben und dort toxische Papiere gekauft haben. Was war das Problem der großen Finanzkrise 2007, 2008?
Also zunächst mal war das ja nur ein US-amerikanisches Problem. Die Häuserpreise in den USA waren stark gestiegen für 12 Jahre und sind dann plötzlich gemeinsam gefallen. Das Problem in Deutschland war, dass wir sehr viele Banken hatten, die kein Geschäftsmodell hatten und sie sich diese Papiere gekauft hatten, mangels besserer Alternativen oder mangels eines eigenen Geschäftsmodells, muss man sagen. Insbesondere Staatsbanken waren das, Landesbanken insbesondere, also die Industrie- und Kreditbank, die ja teils Tochter der Kreditanstalt halt für Wiederaufbau war, ging als erstes hops und dann auch viele Landesbanken, Bayern LB, WestLB, HSH Nordbank, Landesbank Baden-Württemberg, NordLB, die alle hatten großen Schwierigkeiten und wurden zum Teil abgewickelt.
Jetzt haben wir genau zwei Blasen gerade schon besprochen in den wenigen Minuten, die diese 10 Jahre darstellen sollen. Nämlich erstmal die Dotcom-Blase, vollkommen überwertete, substanzlose Online-Portale, die Milliarden an der Börse hatten, aber eigentlich von keinerlei Wert unterfüttert waren. Und dann kam gleich die nächste Blase. Also warum war man so blasenaffin in dieser Dekade?
Also das war ja nicht unabhängig voneinander. Manche behaupten ja, dass man in den USA bewusst die Häuserblase befeuert hat, um eben die Folgen der Dotcom-Blase Anfang der 2000er abzumildern. Und die niedrigen Zinsen hat man eben unbewusst in Kauf genommen und den Häusermarkt befeuert, um das abzumildern.
Die abmilderndste Maßnahme war, glaube ich, irgendwann mal eine Dame, die neben dem damaligen, glaube ich, Finanzminister war es, Peer Steinbrück, stand. Nämlich, die war zufälligerweise Bundeskanzlerin geworden und beruhigte nun die ganzen Sparer.
Die Bundesregierung sagt am heutigen Tag, dass wir nicht zulassen werden, dass die Schieflage eines Finanzinstituts zu einer Schieflage des gesamten Systems wird. Und wir sagen außerdem, dass diejenigen, die unverantwortliche Geschäfte gemacht haben, zur Verantwortung gezogen werden. Und wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Auch dafür steht die Bundesregierung ein.
Wenn ich den Anekdoten aus der Zeitung Glauben schenken darf, hat sie das in dem Moment wirklich improvisiert, aber zusammen mit Steinbrück gefühlt, da muss jetzt was passieren. Wenn sie es nicht gesagt hätte, was wäre denn dann passiert?
Nun gut, es ging selbst in Deutschland, ging eben der Run oder auf die Einlagen los. Die Leute zogen das Geld von den Banken ab. Und das musste gestoppt werden. Und durch ihr Statement hat sie das unter anderem mit aufgehalten. Das war schon sehr wichtig.
Pure Psychologie, ohne Substanz.
Ja, natürlich ist großer Teil des Bankgeschäfts Vertrauen. Wenn Sie das Vertrauen verlieren, können Sie eigentlich solvent sein. Aber weil Ihnen das Vertrauen entzogen wird, gehen Sie trotzdem pleite. Mhm. Und insofern ist das eben ein wichtiger Schritt gewesen.
Mhm. Inwieweit bedingte denn der Crash durch die Lehman Brothers 2008 die schrumpfende Wirtschaft in Deutschland 2009? Hing das zusammen auch noch?
Ja, ganz klar hing das zusammen. Natürlich wurden die finanziellen Konditionen sehr viel schwieriger. Niemand wusste mehr, wem er vertrauen kann. Und deshalb hat ja auch die Bundesregierung diesen großen Fonds aufgemacht mit 500 Milliarden. Das ist etwa die gleiche Größenordnung wie das vor kurzem beschlossene Sondervermögen für Investitionen. Das war eine reine psychologische Maßnahme zur Stabilisierung und zur Vertrauensgewinnung. Letztlich hat es nur 100 Milliarden, nur in Anführungszeichen, gekostet. Aber man musste eben die große Zahl ins Schaufenster stellen, damit alle wieder Vertrauen fassen.
Die Kanzlerin hat ja indirekt von bösen Buben gesprochen, die man auf die Finger klopfen müsse. Wer waren denn aus Ihrer Sicht die bösen Buben der Nullerjahre?
Naja, also gut, es waren halt diese, insbesondere auch, würde ich mal sagen, die Landesbanken. Also es ging ja rum, der laufende Witz in England oder in Amerika war, wenn man ein neues Finanzprodukt hatte und wusste nicht, an wen man das an den Mann bringen sollte, probier doch mal diese dummen deutschen Banken.
Gleichzeitig haben wir aber auch, vielleicht liegt es aber auch an meiner Biografie, da war ich sozusagen in der Mitte meines Lebens, des Berufslebens, gerade Mitte 30, Anfang 30. Ich hatte noch nie von Globalisierungsschocks erfahren und ich wusste eigentlich auch nicht, was globale Finanzrisiken sind. War ich da genauso doof wie die Banker oder waren die einfach gerissener und haben versucht, es genau auszunutzen?
Ja, die Banker haben halt im Prinzip ein bisschen auf die Daten geschaut, haben gesagt, die Häuser, die Preise gehen mal hoch und runter, aber im Aggregat gehen sie in den USA nie runter, gemeinsam zumindest nicht, und haben daraufhin Finanzprodukte gebastelt, die auf diese Annahme fundierten. Und die stellte sich eben als nicht richtig raus.
Überhitzte Märkte, dysfunktionale Finanzstrukturen, globalisierte Kapitalströme ohne ausreichende Aufsicht, zwei massive Krisen, die sich gegenseitig verstärken, haben die Nullerjahre genügend Learnings gebracht? Tatsächlich beispielsweise dann auch, keine Ahnung, wie hieß es nochmal, Basel 1 und bis 3, die ganzen Bankenmaßnahmen, die dazu führen mussten, dass die Banken dann mehr Kapital aufstocken müssen. Ist es ein Jahrzehnt gewesen, das für die Sicherheit der Gegenwart beigetragen hat?
Ja, sicherlich. Also Basel I gab es ja schon, aber man hat dann die Kapitalanforderungen, die Liquiditätsanforderungen und die Regulierung und Überwachung global gestärkt. Die USA sind leider jetzt ein bisschen wieder dabei, das zurückzuschrauben. Wir müssen mal sehen, wie wir damit umgehen. Aber letztlich hat die Stabilität des Finanzsystems davon profitiert. Man wollte ja nicht eine zweite Rettung in 10 Jahren später nochmal durchführen.
Und aus welchen Fehlern hat man nicht gelernt aus Ihrer Sicht?
Ja, also ich glaube, man hat vielleicht auch ein bisschen an mancher Stelle überreguliert. Wir wollen nicht alles regulieren, weil dadurch, dass man so stark reguliert hat, ist jetzt ein großer Teil der Finanzaktivitäten in den Schattenbankensektor abgewandert. Und der wird ja gar nicht überwacht. Ja? Also wenn Sie keine Einlagen einnehmen, sind Sie keine Bank und dann müssen Sie auch nicht von der Bankaufsicht geprüft werden. Insofern hat natürlich die starke Regulierung auch zu einer Abwanderung geführt in etwas, von dem wir vielleicht gar nicht so genau wissen, was da alles passiert. Private Kredite insbesondere.
Ja. Wenn wir heute wieder der kranke Mann Europas wären, haben wir die gleiche Krankheit oder mittlerweile eine andere?
Wir haben eine ähnliche Art von Krankheit natürlich. Wir haben Wachstumsschwäche. Wir haben zum Glück nicht die ganz hohe Arbeitslosigkeit, die wir im Anfang der 2000er hatten, bis 2005. Wir hatten ja stellenweise in den neuen Bundesländern 20% Arbeitslosigkeit, im Durchschnitt bis zu 13% Arbeitslosigkeit über Gesamtdeutschland. Das haben wir zum Glück nicht. Aber das können wir natürlich wieder kriegen, wenn wir die Wachstumsmaschine nicht angeschmissen kriegen.
Ja, das werden wir heute am Ostermontag nicht lösen, das Problem. Aber ich danke Ihnen ganz herzlich für den Rückblick. Professor Dr. Klaus Adam, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Uni Mannheim, über die Nullerjahre, die er als Ökonom unter anderem auch an der Europäischen Zentralbank verbrachte. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Feiertag.
Danke Ihnen auch. Bis bald.